want to continue on now from where I left off in the last session.
Gut, dann wollen wir da weitermachen, wo wir bei der letzten Session geendet sind.
We realize that many things are happening.
Wir merken, dass viele Dinge jetzt in der Welt passieren und auch in der Gemeinde passieren. Es gibt viele Probleme. Menschen haben viele Probleme und können sie nicht bewältigen. Aber wir müssen immer schauen, wo die Wurzel ist. Darüber habe ich vorher schon gesprochen. Als ich die Entscheidung getroffen habe, Gott wirklich kennen zu wollen und mich in ihn verliebt habe, da hatte ich das Problem, dass ich niemand gefunden habe, der das tun konnte, was ich tun wollte, oder dass sie mir keine Schriftstelle zeigen konnten, die das autorisiert, was ich tun wollte. Wir müssen verstehen, in was für einer Zeit wir leben, und wir müssen sehen, wo da das Problem liegt. Denn das, wonach ich mich gesehnt habe und das, was ich auch gefunden habe, das ist für mich so grundlegend. Das hätte eigentlich jeder Christ in der ersten Woche oder lernen sollen, wo er gerettet wurde. Und trotzdem hat mich jedermann so angeguckt, als ob das, wonach ich mich gesehnt habe, irgendwas Seltsames wäre. Ich glaube, ihr müsst mal darüber nachdenken, in welchem Zustand die Gemeinde heute weltweit ist. Und das soll nicht wie ein Urteil aussehen gegen niemanden. Aber du kannst halt nichts in Ordnung bringen, bevor du nicht die richtige Diagnose hast, wo eigentlich der Fehler liegt. Da geht es nicht um ein Urteil, es geht einfach darum, ehrlich zu werden. Also ich möchte nicht die Urteile von den Motiven von irgendjemanden beurteilen, wie wir da hingekommen sind. Wir müssen uns einfach mal die Frucht anschauen, wo wir jetzt stehen. Und das war das, was ich auch tun musste. Denn wenn ich jetzt zurückschaue, dass das, wonach ich mich gesehnt habe zu der Zeit, das hätte eigentlich das Normale sein sollen, überall im Leib Christi. Aber es war nicht nur so, dass es nicht überall verbreitet und normal war, sondern vielen Leuten erschien das sogar töricht, sogar Predigern, als ob bei mir irgendetwas falsch war, dass ich danach mich überhaupt gesehnt habe. Obwohl die Bibel ganz klar sagt, dass wir das haben sollten. Und dass Gott möchte, dass wir das haben. Das heißt, wir müssen uns anschauen, wo die Gemeinde heute steht. Ein bisschen habe ich darüber schon in der letzten Session gesprochen, was in der letzten Zeit passiert, wo Furcht in die Welt, in die Herzen kommt, wo die Herzen erkalten gegenüber Gott. Das sind alle möglichen Dinge, die dann passieren werden in der Gemeinde. Aber wenn wir uns die Frucht anschauen, dann erkennen wir, dass es schon ein weiter Weg war, dass wir weit weggekommen sind vom biblischen Standard. Und dann wundern wir uns, oder ich wundere mich, dass Menschen das nicht sehen heute, auch viele Pastoren das nicht sehen. Und ich denke, einer der Gründe dafür ist, dass sie denken, das ist alles gar nicht so verkehrt, wie wir es machen. Viele glauben sogar, dass sie ganz wunderbar haben. Dass es ihnen geistlich wunderbar geht. Denn sie schauen zurück und dann sehen sie zu einer Zeit zurück, wo sie vielleicht etwas wussten oder verstanden haben, was die Generation vorher noch nicht verstanden hat. Und das war ganz besonders, als die pfingstliche Bewegung ausgebrochen hat, Beginn des 19. Jahrhunderts. Denn das hat völlig verändert, wie die Menschen den Heiligen Geist gesehen haben. Aber auch das lief ganz schnell in Probleme hinein. Und wenn wir jetzt später schauen, erkennen viele, dass da Probleme entstanden sind und Dinge in eine Richtung gelaufen sind, die nicht gut war. Und dass Dinge passiert sind, wo andere Not mit hatten. Und dann begannen die Menschen wieder neu, Gott zu suchen und fingen an, andere Dinge zu verstehen. Und jetzt denken sie, sie haben es jetzt gefunden. Ich will hier nicht urteilen, aber so ist einfach die Realität. Die moderne charismatische Bewegung, die aus den Nicht-Pfingstlern entstanden war, die glauben heute, dass das, was sie haben, viel mehr ist, als das, was die Pfingstler hatten. Die Pfingstler würden damit vielleicht nicht übereinstimmen, Aber so sieht es einfach aus. Aber die meisten von diesen beiden Gruppen werden glauben, dass sie ja da angekommen sind, wo Gott sie haben möchte. Und dass ihr Fundament zumindest so ganz okay ist. Manchmal schauen wir uns an und was wir tun und denken, ja, ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich irgendwelche Sünde tue. Und manchmal geht es auch gar nicht um das Begehen von Sünde. Es geht um die Unterlassung von Dingen. Es ist etwas, was wir hätten tun sollen, was wir tun müssten, aber was wir nicht tun. Und da entsteht dann das wirkliche Problem. Und das sind ernste Probleme, wo Menschen nicht zu den Wurzeln kommen. Und das sind Dinge, die sind schon seit Generationen in der Gemeinde. Und das sind Dinge, wo die Gemeinde unwissend ist, aber schon seit Generationen unwissend ist. Und unterschiedliche Gruppen, wo sogar Doktoren sind in Theologie, die debattieren darüber, argumentieren seit Generationen über einen einzelnen Satz in der Bibel. Und sie sind nicht in der Lage, darüber in Übereinstimmung zu kommen, was richtig ist und was falsch ist. Und jeder hat eine eigene Einstellung, was richtig ist, was falsch ist, aber wir kommen niemals zur Übereinstimmung. Das heißt, die Gemeinde ist in einen Zustand gekommen, wo wir entweder jeden anderen anschauen und dann denken wir, ach ja, wir sind eigentlich ganz gut. Wir können immer jemanden finden, der es nicht so gut macht, wie du es machst. Wenn du überhaupt irgendwas gemacht hast. Es gibt ja Leute, die gar nichts tun. Dann findest du immer jemand, dass du dann sagst, ich bin doch viel besser, selbst wenn du nur eine Sache gemacht hast, weil du jemand findest, der hat gar nichts gemacht. Das heißt, wir haben immer so eine Tendenz zu vergleichen. In Timotheus, das habe ich schon mal vorher erwähnt, hat Paulus eine Beschreibung gegeben, wie die Gemeinde in der letzten Zeit sein wird. Ich habe schon darüber oft gepredigt und das möchte ich jetzt nicht in Tiefe tun, weil ich noch vieles andere habe, was ich sagen möchte, aber ich möchte einfach nur kurz da durchgehen, so dass ihr einfach versteht, mein Anliegen ist nicht, die Gemeinde zu verurteilen, sondern einfach das herauszustellen, was Gott sagt, wie die Gemeinde in der letzten Zeit sind. Und die meisten Prediger sagen heute, wir sind in der letzten Zeit. Das heißt, du kannst nicht ignorieren, was Paulus sagt, du kannst nicht ignorieren, was die Bibel sagt. Denn ich habe einiges schon erwähnt, dass die Herzen der Menschen erkalten werden. Und dass Menschen sagen, dass was richtig ist, ist falsch und was falsch ist, richtig ist. Haben wir das heute? Du kannst den Fernseher anmachen und jederzeit und kannst das sehen. Wir sind heute in einem solchen Chaos, dass es überall genau das Gegenteil gesagt wird. Egal in welchem Bereich. Wenn jemand heute sagt, Wahrheit spricht, dann wird man als völlig verkehrt angesehen. Und sie sagen Leute, die ganz offensichtlich Lügen sind und wollen dir weismachen, das wäre die Wahrheit. Und das passiert heute. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, sondern in der Gesellschaft, in der Welt. Und die Gemeinde ist in der Welt. Das heißt, die Leute in der Gemeinde werden davon auch betroffen. Und als ganz oft nehmen wir als Christen leider die Charakteristika der Welt an. Wir denken wie die Welt, wir verarbeiten Dinge wie die Welt, wir benutzen ihre Technologie. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 1, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wohllust mehr als Gott. Sie haben einen Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Und diese Zeichen siehst du heute in der Christenheit. Du siehst sie überall. Dass die Gemeinden einfach ihre Lehren anpassen. Und sie lehren Dinge, die komplett im Gegensatz stehen zum Wort Gottes und sagen, das ist richtig, obwohl es komplett gegen das Wort Gottes spricht. Aber es ist so schrittweise passiert. Und jede Generation hat noch ein kleines bisschen hinzugefügt und hat sich so ein Stück mehr von der Wahrheit entfernt. Wir sehen das überall bei uns im Land. Und sie tun alle möglichen bösen Dinge und wollen das durchdrücken, und wenn man ihnen das nachgibt, dann tun sie noch mehr Böses. Das heißt, man kann sie nie zufriedenstellen, weil Satan einfach die Wurzel von Zerstörung ist. Und wenn du ein Problem mit einer Autorität hast, dann hast du ein Problem mit Gott. Nicht mit einer Verwaltung, mit deinem Boss, mit Mutter, Vater. Dein Problem ist mit Gott, denn alle Autorität ist von Gott gegeben. Und Gottes Ordnung kommt von Gott, dass die Reihenfolge kommt von Gott. Das heißt, wenn man solche Frucht sich manifestiert, dass wir nicht einverstanden sind, wenn wir wollen Leute immer in die Kiste stecken, in welcher Gruppe sie sind. Aber hinter all dem steht letztlich Satan. Es ist eigentlich ganz einfach. Es kann etwas sein, das wirklich gut aussieht. Und dann denkst du vom Verstand her, ja, das ist großartig. Ja, aber das ist so großartig, dass irgendwas anderes gerechtfertigt ist, was nicht gut ist, was du eben dann durchgehen lässt, um das zu bekommen. Das heißt, ganz viel wird akzeptabel. Also all diese Haltung, Ungehorsam gegen die Eltern und so weiter. Ich möchte jetzt nicht in das Einzelne eingehen. Nur Vers 5 möchte ich nochmal anschauen. Sie haben einen Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Sie halten sich selbst für Christen. Sie nennen sich selbst Christen, aber sie verleugnen die Macht. Sie verlacht die Autorität eines Christen. Ein Christ zu sein heißt, Christus ähnlich zu sein, so zu sein wie Christus. Er ist Autorität, er ist Herr von allem. Und wenn jemand seine Autorität und seine Macht verleugnet, und deshalb ist die Predigt über die Herrschaft Jesu die schwierigste Botschaft, die man irgendwo predigen kann, dass er wirklich buchstäblich der Herr ist in unserem Leben, egal wo man hingeht. Denn meistens kommen erstens gar nicht viele Leute, man hat keine große Menge. Da kommt kaum jemand zu so einem Thema. Das ist sehr weit verbreitet. Vers 7, noch ein weiteres Zeichen. Die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das erschreckt mich. Wie das 2000 Jahre lang möglich sein konnte, dass selbst Leute mit Abflüssen in Theologie, in Religion, sogar schon zur Zeit von Paulus, also selbst Paulus und die Pharisäer, die hochgebildet waren und haben trotzdem Gott verpasst. Und das sieht man überall in allen Organisationen in den letzten 2000 Jahren, dass die Entscheidungen treffen, die Lehren festlegen, die haben oft ihren Doktortitel oder zumindest sind ein Prediger oder haben einen Dienst gegründet. Also stehen sie im fünffältigen Dienst. Und einige Dienste gibt es schon seit hunderte Jahre. Es gab unterschiedliche Leiter. Und sie haben vielleicht das ein bisschen korrigiert, was die anderen gesagt haben. Aber es war über hunderte Jahre, war es als Wahrheit angesehen. Und sie hätten das bis auf den Tod verteidigt, weil niemand hat eine Frage gestellt. Und dann, sie hätten das niemals in Frage gestellt. Aber die modernen Organisationen verändern das heute. Und heute wird es verändert, aber nicht in Richtung mehr Wahrheit, sondern es ist nur noch weniger Wahrheit. Und vorher war vielleicht 80% Wahrheit drin und jetzt nur noch 40%. Aber Sünde ist immer, wenn du das Ziel nicht erreichst. Das heißt, auch wenn du nur 1% fehlst, ist es trotzdem noch, dass du das Ziel verpasst. Und das wird nochmal sehr deutlich in Kapitel 4. Also 2. Timotheus 4, 1. Und Paulus übergibt jetzt alles an Timotheus und sagt, so ermahne ich dich nun inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das ist auch so ein Zeichen der letzten Zeit. Wenn wir uns das anschauen, was Menschen heute predigen, hier steht, weise zurecht, drohe und ermahne, aber kaum jemand tut das heute. Die Menschen wollen sich klare Lehren nicht mehr stellen, sie wollen sie nicht mehr ertragen. Und reine Lehre, gesunde Lehre bedeutet unverdorben. Und Lehre ist die Lehre an sich, das Lehrgebäude, die Doktrin und das Lernen an sich. Und auch das ist schon verdreht worden. Und unsere ganze Art, wie wir lernen, ist schon verdorben. Auch da kann ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber zuerst ist das verdreht worden, wie du lernst. Und dann sind falsche Lehren entstanden. Aber heute wollen sich das Menschen nicht mehr akzeptieren. Sie und wenn jemand wagt, etwas in Frage zu stellen, und wenn jemand sagt, das passt mir nicht, was hier gepredigt wird, dann geht er eben und nimmt seinen Zehnten mit. Und deshalb wässern so viele Prediger ihre Botschaften runter, um die Leute nicht zu verlieren. Und deshalb wagen sie nicht zu korrigieren, zu ermahnen, sondern zu drohen, sondern sie predigen eher das, was nett ist aus dem Wort Gottes, ohne jemanden herauszufordern oder auf die Sünde anzusprechen oder auf Buße aufzufordern oder deine Verantwortung im Reich Gottes zu predigen und die Herrschaft Jesu, davon werden sie nichts mehr predigen. Und sie predigen, was dein Erbe ist, was die Verheißungen sind, wie sehr Gott dich liebt. Und all die Dinge, wo du dich eben gut fühlst. Und was auch für dein Fleisch ganz angenehm und bequem ist. Und Gott segnet uns und Gott schenkt uns auch Annehmlichkeiten. Aber das hat eben nicht die Priorität. Priorität ist, ihn zu kennen und im Geist zu wandeln. Und sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Das, wo wir hier leben, ist nur wie ein Augenblick. Und es geht darum, vorbereitet zu sein für die Ewigkeit. Aber das tut heute keiner mehr. Es wird niemand mehr ermahnt, gedroht und konfrontiert oder in Frage gestellt. Weil wenn sie gekränkt sind, gehen sie eben. Und deshalb, sie ertragen das heute nicht mehr. Sie wollen das nicht mehr ertragen, dass jemand sie ermahnt. Und dann gehen sie zu jemand anders, der etwas predigt, wonach ihnen die Ohren jucken. Und es ist heute leicht, solch jemanden zu finden. Und man findet eben Gemeinden, wo alles bequem ist. Und deshalb müssen wir uns in Acht nehmen vor diesen bequemen Christen. Wenn du ein bequemer Christ bist, der nicht konfrontiert werden möchte, dann verpasst du es, worum es geht. Gott, wenn Gott dich nicht überführt und dass er dir nicht Dinge zeigt in deinem Leben, die sich verändern müssen, dann wandelst du nicht mit Gott. Denn Gott schafft doch in dir Gott sagt, du bist eine neue Kreatur, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn du eine neue Kreatur in Christus bist, dann werden alte Dinge vergehen und dann wird alles neu werden. Das heißt, Altes wird aber nicht vergehen, wenn er sich nicht überführt. Und durch Buße setzt du das frei. Und jetzt zeigt dir, was du stattdessen Neues tun sollst. Und wenn du das dann tun wirst und nicht nur zu hören, das ist dann ein Prozess, wie du geistlich wächst. Und deshalb sind so viele Christen da, wie Paulus sagt, was er über die Korinther aussagt. Sie sind immer noch Babys, weil sie einfach nicht geistlich sind, sondern im natürlichen Bereich leben. Also in 2. Timotheus 3, 16. Wir sind alle Schrift von Gott eingegeben. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Epheser 4, 11, da geht es um den fünffältigen Dienst. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit sie nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, von dem sie uns arglich fühlen. Also, der fünffältige Dienst ist eingesetzt, dass sie uns dahin führen können, dass wir diesen Dienst tun und nicht so gemeint, dass sie das alles selber tun. Also sie sollen das überwachen, dass der Leib seine Aufgabe erfüllt. Und wenn sie es nicht tun, dann können sie es eben nochmal demonstrieren, wie es geht. Aber nicht, dass sie all die Arbeit alleine machen sollen, sondern sie sollen den Leib zurüsten. Es geht um die Zurüstung des Leibes. Es geht darum, dass wir unsere Verantwortung tun. Man kann die Verantwortung nicht dem Sonntagsschullehrer geben, die Verantwortung liegt bei den Eltern, die Kinder zu Christus hinzuerziehen. Also ihre Aufgabe ist es zu lehren, unsere Aufgabe ist es zu lernen.
Okay. So how did we get where we are today?
Also wie sind wir da hingekommen, wo wir heute stehen? Denn da liegt ja das Problem. Von der Zeit an, wo die Apostel gelebt haben, waren viele Christen, die eine neue Natur empfangen haben, aber die sich dann entschieden haben, zu ihrer alten Natur zurückzugehen, wie bei den Korinthern. Und sie hatten eine neue Natur und sie wandelten in den Gaben des Geistes, aber sie gingen immer wieder zurück zu ihrer alten Natur. Und deshalb hat Paulus sie auch als fleischlich bezeichnet. Und deshalb sagt er, sie sind noch Unmündige, obwohl sie schon hätten reif sein sollen, weil sie in der falschen Natur leben. Wenn du die neue Natur empfangen hast und Gott, der dir die neue Natur gegeben hat, unter der Bedingung, dass du damit machst, was er dir sagt, zuerst an ihm glauben, und das kannst du ja in dem Moment. Und dann kannst du die Entscheidung treffen, dich taufen zu lassen, und das ist die Entscheidung, nie wieder in der alten Natur leben zu wollen. Und diese Entscheidung hast du getroffen. Das heißt, er hat dir die neue Natur gegeben, aber dann ändern Leute ihre Entscheidung. Sie gucken nicht mehr darauf, wie sehr Gott sie geliebt hat. Oder sie ließen sich auch nicht mal retten wegen der Liebe Gottes, sondern einfach, weil sie selber nicht in die Hölle wollten. So, sie wollen also nur so eine kleine, so eine Art Feuerversicherung haben. Das heißt, das Motiv stimmt nicht. Sie wollen Christ sein, um in den Himmel zu kommen. Aber sie wollen auch noch die Vorzüge der Erde, die fleischlichen Dinge der Erde. Und wollen einfach in ihres eigenes Herzensgelüsten wandeln. Das heißt, sie leben die meiste Zeit im Fleisch und im Geist sind sie nur so wie auf Urlaub, wo sie ab und zu mal die Gegenwart Gottes besuchen, die neue Natur besuchen. Und selbst wenn sie dann in die neue Natur kommen und haben dann Wahrheit gehört, so wie die Korinther, auch von Paulus, viel Wahrheit gehört haben, aber sie waren kein Täter der Wahrheit. Das heißt, sie haben sich selber nur getäuscht. Und viele haben sehr geistlich getan, denn manche haben sogar es gewagt, den Apostel Paulus zu verurteilen. Sie haben nicht auf ihn gehört und ihm gehorcht, sondern sie haben auf die falschen Lehrer, auf die falschen Propheten, auf die falschen Apostel gehört und haben denen zugehört und denen geglaubt, anstatt den Wahren zu hören. Und haben auch noch gedacht, sie liegen jetzt richtig, weil sie einfach getäuscht waren. Und das heißt, du bist in der alten Natur, denn in der neuen Natur kannst du nicht getäuscht werden. Also so ist das schon in der frühen Gemeinde passiert. Wenn ihr zurückgegangen seid in die alte Natur, in euren ersten Jahren oder jetzt, erinnert euch, Adam und Eva waren auch in Gottes Gegenwart, so wie wir auch. Das heißt, wenn wir jetzt in Gemeinschaft mit Gott sind, sind wir zurück da, wo sie im Garten waren. Aber in dem Moment, wo sie genommen haben von der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse, dann mussten sie sofort aus dem Garten heraus. Das heißt, in dem Moment, wo wir selber urteilen nach Gut und Falsch, dann verlieren wir auch diese Gemeinschaft und müssen hinausgehen. Das heißt, sie sind geistlich gestorben. Und das ist der Fluch des Gesetzes. Es gab auch keinen Weg zurück. Sie konnten nicht wieder zurück. Sie steckten jetzt fest. Sie hatten diesen wunderbaren Ort verlassen, wegen einer Sache, die eben gut aussah. Und sie hatten auf Satan gehört, er hat sie getäuscht. Und dann kamen sie an einen Ort, wo sie nicht wieder dahin zurück konnten, wo sie mal gewesen waren. Und Tod war in ihr Leben gekommen. Und seit tausenden Jahren musste jeder sterben, der Nachkomme von ihnen war. Sie konnten nicht wieder zurück. Gott in seiner Gnade hat das Gesetz gegeben, aber auch das konnte sie nicht zurückbringen. Aber zumindest gab das die Möglichkeit, Buße zu tun und zumindest eine richtige Einstellung Gott gegenüber zu haben und ihm zu dienen. Zumindest so weit, dass Gott ihnen eine Chance geben konnte, dass sie dann später zurückkommen können, als Jesus dann den Weg freigemacht hat. Und es gab keinen Weg zurück, bis Jesus gestorben war und bis er jeden Buchstaben des Gesetzes erfüllt hat und den Fluch hinweggenommen hat. Und niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Aber Jesus ist der Herr. Er entscheidet, was er tun möchte. Und wir reden heute so viel über Gnade. Jesus gibt dem die Gnade, dem er sie geben möchte. Und viele predigen heute, als hätte Gott gar keine Wahl, als müsste er Gnade geben. Aber du kannst Jesus nicht vorschreiben, was er tun muss. Er entscheidet. Und er entscheidet, ob er dir Gnade gibt oder nicht. Und er gibt dir jetzt Möglichkeiten und Gelegenheiten, die du später nicht haben wirst. Und du hast die neue Natur bekommen und du kannst daran bleiben und kannst Buße tun. Und in seiner Gnade, die wir nicht verdient haben, vergibt Gott uns und lass uns zurückkommen. Aber es ist Gnade. Das haben wir nicht verdient. Wir können es uns nicht erarbeiten. Denk doch mal darüber nach. Ohne das Blut Jesu würdest du noch sein in deiner alten Natur. Durch das Blut Jesu, durch Gnade und Barmherzigkeit und durch Buße. Du könntest sonst nicht zurückkommen in die neue Natur. Denk darüber mal nach. Wie leicht wir die Entscheidung treffen, die neue Natur beiseite zu lassen und wieder zurückzugehen in die alte. Und sagen, oh Herr, vergib mir und er vergibt mir und ich kann zurückkommen in die neue Natur. Aber wenn
Jesus chose,
aber nur dann, wenn Jesus sich entscheidet, durch Gnade und Barmherzigkeit dir sein Blut zu geben und sein Blut anzuwenden. Und auch die nur durch sein Blut hast du die Chance, zurückzukommen. Aber denkst du, er muss das tun? Er hat gesagt, er wird es tun. Und er tut es auch, ja, wenn wir wirklich Buße tun. Aber er tut es auch nur deshalb, weil er gesagt hat, ich werde es tun. Nicht, weil du das einforderst. Und nicht, weil du denkst, du hast ihn da in der Hand und er muss das so machen. Es gibt eine Regel und es gibt Gnade. Wir wollen, dass Gott uns alle Zeit Gnade gibt, alle Zeit für uns eine Ausnahme macht. Und Gott kann Ausnahmen machen. Und jemandem mal nicht vergeben. Denkst du, es ist so einfach? Denk doch mal an Esau. Er hat sein Erbe verkauft für dieses Linsengericht, weil er Hunger hatte. Seht ihr, wie töricht das war? Und erst später hat er herausgefunden, was für eine Dummheit er dort gemacht hat, nur weil er hungrig war. Und er wollte Buße tun, aber es heißt, er fand keinen Raum zur Buße. Er hatte sein Erbe verloren. Wie viel von deinem Erbe hast du schon verloren? Denn einiges von deinem Erbe hängt auch von Bedingungen ab. Manches liegt einfach an einem bestimmten Zeitpunkt. Manches ist auch ohne Bedingungen. Manches kannst du tun und dann hast du einen Zeitraum für Buße und ansonsten verlierst du etwas. Denn du kannst nicht nochmal zurückgehen und die Zeit nochmal neu haben und alles nochmal neu machen. Das Kostbarste, was wir haben, ist unsere Zeit. Und die haben wir so verschwendet. Du hast nur so und so viel Zeit, dich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und dein ganzes Leben ist nur ein Augenschlag im Vergleich zur Ewigkeit. Und wie viel haben wir verschwendet, um bereit zu werden, um die Bedingungen zu erfüllen für alles, was Gott von Anfang an vorbereitet hat. Und so viele Menschen werden mal vor ihm stehen, wenn es eines Tages zu spät ist. Wie in Matthäus 7. Herr, wir haben doch all diese Dinge getan in deinem Namen. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Wir haben Kranke geheilt. Wir haben so viele wunderbare Sachen getan. Und er sagt nicht, er hat das doch gar nicht gemacht. Er hat gesagt, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Sie haben Gott nicht gekannt, sondern Gott einfach nur benutzt. Sie wollten nicht Gott, sie wollten das, was Gott hat. Und meint ihr, Gott merkt das nicht? Er sieht doch jeden Teil unseres Herzens. Meint ihr, das hat keine Konsequenzen? Sagt ihr einfach, ach, vergessen was? Wenn wir vor dem Richterstuhl treten, alles, also dann wird alles wird offenbar werden. Nichts wird verborgen bleiben. Jeder Gedanke wird ans Licht kommen und es wird beurteilt werden. Und warum tut er das? Wenn du es so machst, wie er es gesagt hat, dann kriegst du eine Belohnung. So ist seine Einstellung. Aber wenn du es nicht seinen Regeln entsprechend gemacht hast, verlierst du etwas. Und dann weißt du, warum du das verloren hast. Denn du hast es dafür verkauft. Natürlich kannst du sagen, ich will einfach sonntags ausschlafen oder so. Du kannst alles tun, was du willst. Aber irgendwann kommt das zu dir zurück und deshalb musst du aufwachen. Und deshalb heißt diese Buchreihe auch Wach auf. Und da sind so viele Schriftstellen drin. Wenn die ganzen Schriftstellen dich nicht aufwecken, dann kann man wie sagen, wie der Herr sagt, dann schlaf doch weiter. Oder wie bei den Korinthern, die nicht glauben wollten. Oder das in Frage gestellt haben, ob das, was sie gehört haben, überhaupt von Gott ist. Und dann sagt er, ist da nicht ein Geistlicher unter euch, der unterscheiden kann? Dann sollen die, die unwissend sind, unwissend bleiben. Der Heilige Geist wird, nicht immer kämpfen um den Menschen. Aber irgendwann müssen deine Ohren sich öffnen. Du kannst Gott auch nicht mal hören, wenn er nicht deine Ohren öffnet zu hören. Wenn du da sitzt, dann hatten 96 nicht mal eine Chance, es hören zu können, aus welchem Grund auch immer. Und die Schrift sagt, und wenn du Ohren hast, hören zu können, wenn du überführt wirst, dann sagt die Schrift, gesegnet sind die, die überführt werden und die Ohren haben zu hören. Der Herr will dich damit segnen, er will dir die Chance geben, Türen zu schließen, wo Satan dich beraubt. Und er will, dass du Dinge loslassen kannst, die sowieso keinen Ewigkeitswert haben und dafür Dinge bekommst, wo er dir für Belohnung geben möchte. Aber wir schmeißen das in die Mülltonne. Wir können das zwar machen, aber dann läuft uns die Zeit davon. Wie sind wir da hingekommen? Von der Zeit der Apostel. In dem Zeugnis, was ich erzähle, vor Gott zerbrochen zu sein und in seiner Gegenwart zu sein, sodass ich Gott kennen kann und seine Gegenwart kommen kann, das war meine Sehnsucht. Es war nicht kompliziert. Ich habe Gott geliebt. Ich möchte ihn einfach nur kennen. Und die, die mein Zeugnis kennen, wissen, da kam ein junger Mann, der mir Zeugnis gegeben hat von Jesus. Und ich habe ihm gesagt, nachdem der Heilige Geist mich so sehr geliebt hat. Und er hat gesagt, wenn mich jemand so liebt, wie kann ich den kennenlernen und wie kann ich das machen, habe ich gefragt. Er hat gesagt, er liest die Bibel. Und ich habe mir gesagt, drei Dinge sind nötig. Ich brauche eine Schriftstelle, ich muss in seiner Gegenwart sein Das war zu schnell. Also ich komme da später nochmal drauf zurück, aber da habe ich angefangen. Und obwohl ich Jesus angenommen hatte, als meinen Retter, als meinen Herrn, weil ich ja nicht in die Hölle wollte, und als kleiner Junge ihn schon angenommen habe und dann als Teenager rebelliert habe, ein verlorener Sohn war, die Frage der Herrschaft habe ich nie wirklich geklärt. Und ich habe Gott noch nicht gekannt und hatte eine völlig falsche Motivation. Und obwohl ich jahrelang in Rebellion war und wusste, wie das war, und als Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit seine Gnade nochmal neu auf mich ausgegossen hat, so viel Liebe über mich aus, so bis ich den. Und er hat das alles konstruiert, er hat den Druck konstruiert und hat dann jemanden geschickt, der zu mir gesprochen hat. Und jemand, der 3 Monate vorher zu mir von Jesus gesprochen hätte, den hätte ich nicht mal zur Tür reingelassen. Das heißt, Gott hatte genau den Zeitpunkt bestimmt. Und jetzt hatte ich ein anderes Motiv als da, wo ich als Kind gerettet wurde. Und jetzt kam der Heilige Geist hinein. Diese Liebe kam hinein. Und auch die Lieder, die wir singen, die sprechen alle davon, wir wollen mit Gott leben, wir wollen Gott lieben. Diese Lieder habe ich gesungen als Kind. Ich hatte auch ein kleines Neues Testament von den Gideons. Ich habe das bekommen, als ich 10 Jahre alt war. Und damals wurden die nicht einfach verschenkt. Wenn man das ganze Neue Testament und die Psalmen gelesen hatte und die Eltern das bestätigt haben, dann hat man damals ein Gideon Neues Testament bekommen. Und ich habe damals meins bekommen. Und ich habe es herumgetragen. Und als ich dann später im Dienst war, hatte ich das immer noch. Also ich hatte dieses Herz nach Gott, auch am Anfang. Wenn ihr mein Zeugnis kennt, was da passiert ist. Und als ich dann durch den Zerbruch gegangen bin, da kam ich zu dem Punkt, dass ich einfach nur ihn wollte. Und das ist entscheidend. Ich möchte Menschen helfen, besonders denen, die schon lange zu unserem Dienst gehören. Du musst nochmal zurückgehen und die ersten Werke richtig tun. Es sollte nicht nötig sein, dass du so von deinem Esel geworfen wirst wie bei Paulus. Versteht ihr? Die anderen Jünger haben einfach ihre Netze niedergelegt und sind gefolgt. Das ist also nicht nötig. Du hast die Wahl, einfach auf den Fels zu fallen. Er muss nicht einen Fels auf dich werfen. Wenn das nicht möglich wäre, hätte er es nicht gesagt. Dann würde das Wort Gottes ja lügen. Aber er hat es gesagt. Er hat gesagt, demütige dich vor Gott. Und sagte nicht, mach mich demütig. Wenn Gott es so führen muss, dass die Umstände dich demütigen, dann erhebst du dich danach schnell wieder. Aber wenn du dich selber demütigst, vor Gott demütigst, dann kannst du da bleiben. Gott hat bei mir erlaubt, dass so viel Druck gekommen ist, um mich zu dem Punkt zu bringen, wo ich das selber nicht mehr bewältigen konnte. Und in der Verzweiflung habe ich mich dann gedemütigt und zu Gott geschrien. Er hat mich nicht komplett zerbrochen, aber er hat genug Druck zugelassen, damit ich bereit war, mich zu demütigen. Und als ich das aber getan habe und diese Antwort von ihm bekommen habe, die ich nicht erwartet hatte und auch nicht verdient habe, hat sich meine ganze Welt in dem Moment verändert. In einer Begegnung für einen kleinen Moment. Und wo ich einfach wusste in dem Moment, das ist Gott, dieser mächtige Gott, der sich so zeigen kann, dass du ihn nicht mehr ignorieren kannst. Und er kommt nicht in Härte oder in Gericht. Er kommt mit weit geöffneten Armen und nimmt uns auf. Und er hat einfach mir seine Liebe gezeigt, während ich Buße getan habe. Ich habe Buße getan. Und er hat mir nicht nur vergeben, er hat mich geliebt. Das, was Weißen bei mir hängen geblieben ist, was der junge Mann zu mir gesagt hat, er gesagt, Gott wird dir nicht nur vergeben, sondern er wird es nicht einmal mehr in Erinnerung behalten. Und das hat sehr zu mir gesprochen. Das eine wäre ja auch, er hätte mir vergeben, aber würde mich dann den Rest meines Lebens jeden Tag daran erinnert. Aber er sagt, er denkt nicht einmal mehr daran. Du bekommst einen Neustart. Und das hat bei mir, es hat mich wirklich berührt, dass ich einen komplett neuen Start bekommen konnte. Und dann habe ich mich in Gott verliebt. Ich hatte gar keine andere Wahl. Der einzige Grund, warum du den Herrn nicht so liebst, wie ich mich in ihn verliebt habe, ist, weil dein Herz nicht so weit offen war. Das ist dein einziger Unterschied. Das macht mich nicht mehr geistlich.
1.
Johannesbrief heißt es, dass wir Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt haben. So eine Art von Liebe kannst du nicht tun, wenn er dich nicht zuerst geliebt hat. Du brauchst zuerst seine Agape-Liebe und dann kannst du ihn zurücklieben. Und du kannst nicht mehr lieben, als du hast. Aber Gott wird sich deine Liebe nicht aufzwingen. In dem Maß, wie du ihm vertraust und dein Herz öffnet, das ist das Maß, in dem er seine Liebe ausgießt. Wenn du nicht dieser Liebe antworten kannst, so wie ich das, wie das bei mir war, wirklich dich in ihn zu verlieben, dass es nichts anderes mehr gibt in deinem Leben, sodass er Nummer eins ist. Shirley war bis dahin Nummer eins und sie war ab dem Tag dann Nummer zwei. Und seitdem ist es immer so geblieben und das kannst du nicht ändern. Die Epheser hatten ihre erste Liebe verlassen. Und er sagt, tu die ersten Werke nochmal. Und das festzulegen, dass er die erste Liebe ist, sollte das erste Werk sein. Und Gott wird nicht deine Mauern einschlagen, sondern du bist derjenige, der sein Herz öffnet. Du musst dich entscheiden, das zu tun. Er wird dich nicht zwingen, das zu tun gegen deinen Willen. Aber ich war willig. Ich war willig, verletzlich zu werden. Es war offen, dass ich hätte mir auch den Kopf abschlagen können. Ich hätte das erwartet, dass er mir den Kopf abschlägt. Und deshalb war ich so überrascht über seine Liebe, weil das so entgegengesetzt war zu dem, was ich erwartet habe. Aber ich war so verzweifelt, dass ich dachte, dass selbst wenn, egal was er macht, dass ich einfach so verzweifelt nach ihm war. Und das ist die Entscheidung, die du triffst. Und ihr wollt oft mit Gott handeln, weil Gott, dass Gott euch beweist, dass er dir beweist, dass er dich liebt und das Beste für dich aussucht, bevor du ihm dein Herz öffnest. Dann wirst du es aber nie empfangen. Er ist Gott, ob du es glaubst oder nicht. Es ist so viel Beweis, wer er ist, durch dein ganzes Leben. Wir versuchen manchmal Gott dazu zu bringen, irgendwas zu tun, aber Gott ist nicht das Problem. Das Problem liegt bei uns. Und irgendwann musst du dich mal entscheiden. Der Grund, warum wir das nicht tun, ist, dass wir nicht bereit sind, irgendetwas aufzugeben. Und das ist ganz oft Kontrolle. Wir haben noch so geheime Wünsche oder Ziele, die wir noch festhalten, wo wir sagen, dann zögern wir, die wollen wir nicht aufgeben. Du kommst nicht zu diesem Maß der Liebe, wenn du nicht bereit bist, ihm wirklich von ganzem Herzen zu vertrauen. Das, so ist es einfach. Und Shirley und ich sind völlig offen einander gegenüber. Ich vertraue ihr und sie. Ich vertraue ihr von ganzem Herzen und sie vertraut mir von ganzem Herzen. Natürlich verletzen wir uns auch mal, aber natürlich nicht mit Absicht, aber ich bin nicht perfekt. Sie ist auch nicht perfekt, aber schon sehr nah dran. Und warum fällt es uns schwer, unser Herz zu öffnen, Gott gegenüber, der perfekt ist? Also ich habe diese Entscheidung getroffen. Und das, was traurig war, dass niemand da war, der mir helfen konnte, um das zu finden, wonach ich mich gesehnt habe. Und ich habe nicht verstanden, welches Maß von Täuschung im Leib Christi ist. Ich dachte, die ganzen Prediger hätten die Antworten. Aber ich habe niemanden gefunden, der mir das beantworten konnte, was ich wollte. Ich hatte nicht 15 Dinge, die ich wollte. Ich hatte nur eins. Ich wollte ihn kennenlernen. Und da waren drei Dinge, von denen ich überzeugt war, die nötig sind, um ihn zu kennen. Und eins davon kam von dem jungen Mann, der mir Zeugnis gegeben hat. Er hat gesagt, versuche nie irgendwas aus der Luft zu greifen und das dann zu glauben, sondern finde immer eine klare Schriftstelle, die du glauben kannst, und dann ist dein Glaube gesetzt in die Schrift und nicht in irgendeine kluge Idee von dir. Und das habe ich akzeptiert, was er gesagt hat, und habe gedacht, gut, das ist das Erste, was ich brauche. Denn wenn es keine klare Schriftstelle gibt, dann kann ich das Ganze doch vergessen. Dann habe ich nämlich keine Autorisierung von Gott. Aber wenn es da eine Schriftstelle gibt, dann sah ich noch zwei weitere Punkte, die ich überwinden musste. Und ich denke, das habt ihr alle schon gehört. Wie komme ich in seine Gegenwart? Und wie kann ich wirklich qualitative Zeit dort verbringen und wie kann ich mit Gott kommunizieren in beide Richtungen? Das war alles, wonach ich mich gesehnt habe. Aber keiner hat mir eine Schriftstelle zeigen können oder zeigen können, wie ich das tun konnte. Und ich habe auch niemanden gefunden, der das getan hat und so gelebt hat. Ich bin dann noch nicht um die ganze Welt gereist, sondern in meiner kleinen Welt, da war niemand, der das so getan hat. Und dann habe ich angefangen, wenn es irgendwo in der Bibel steht, dann werde ich es finden und ihr kennt mein Zeugnis. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich wollte nicht irgendwie zur Bibelschule gehen oder Doktor werden. Ich habe nur danach gesucht, ob es eine Schriftstelle gibt, die mir sagt, dass ich Gott kennen kann. Und ich habe das gefunden in Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben ist, dass wir Gott und den er gesandt hat, kennen können. Wir können den Vater kennen und wir können Jesus kennen, auf ganz persönliche Weise. Und das ist genau das, was ich wollte. Als ich das gefunden habe, habe ich immer noch nicht Kommunikation mit Gott gehabt. Also ich wusste, dass der Heilige Geist mir Dinge offenbaren könnte. Aber diese Art von Kommunikation, dass ich direkt mit ihm ein Gespräch hatte und ihn kennenlernen konnte, das hatte ich noch nicht, aber ich hatte die Autorisierung, dass ich ihn kennen kann. Auf eine Weise, aber diese Art, Gott zu kennen, ist nicht möglich, ohne wirklich Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen und Kommunikation mit ihm zu haben. Und wenn das nicht möglich wäre, dann hätte Gott ja gelogen. Du kannst nicht sagen, du kannst das und das haben, aber es hat die und die Bedingung und die Bedingung könnte niemand erfüllen. Denn um das zu bekommen, was ich wollte, musste ich diese beiden Bedingungen erfüllen. Gaben, Segen Aber ich musste einfach da sein, wo die Person ist, die ich kennenlernen wollte. Und ich muss in der Lage sein, mit der Person beidseitig zu sprechen. Wenn ich mit jemandem darüber gesprochen habe, dann haben die mir ihre Theologie erklärt und gesagt, wo ist der Vater im dritten Himmel? Jesus ist auch dort, er sitzt rechts. Wie komme ich dorthin? Dann musst du sterben. Wollte ich sterben? Das sind alle Antworten, die ich bekam. Aber das ist ja lächerlich. Dann hast du gar nichts. Also es wurde regelrecht verwirrend, wenn sie mir biblische Dinge gesagt haben, aber sie haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Sie haben mir nicht gesagt, dass als der Heilige Geist gekommen ist am Tag der Pfingsten und hineingekommen ist, dass sein Reich in dem Moment gekommen ist und dass er uns die Fähigkeit dass Jesus durch den Geist zu uns kommen kann. Und dass der Vater durch den Geist zu uns kommen kann. Johannes 14, 15. Johannes 14, 15, 21 und 23. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wer mein Wort hat und es hält, das ist der, der mich liebt, und der Vater wird ihn lieben, und wie ich und der Vater und Jesus werden kommen und unsere Wohnung in ihm nehmen. Das ist doch die Antwort. Wenn die mir damals gesagt hätten, wenn du den Vater und Jesus kennen möchtest, dann musst du den Heiligen Geist in dir haben. Wenn du seine Stimme hören kannst, klar, und seiner Stimme gehorchst, weil du ihn liebst, dann wirst du diese Bedingung aus Johannes 14 erfüllen, dass der Vater und Jesus in dir wohnen und ihre Wohnstätte in dir nehmen. Und so wirst du den Vater und Jesus kennenlernen. Das hat mir keiner erklärt und ich wusste das auch nicht. Aber das war genau das, was ich wollte. Und dann habe ich aufgehört, Prediger irgendwas zu fragen, weil ich so sehr frustriert worden war. Und alles, was ich hatte, war dann meine Bibel. Meine Mutter war 600 Meilen weit weg. Und wir haben ihr mitgeteilt, dass ich jetzt mit Gott ins Reine gekommen war. Und sie war so begeistert und hat mir sofort eine Bibel geschickt. Und das ist hier die hier noch im Regal steht, auf der linken Seite. Und alle Antworten, die Gott mir da gegeben hat, die kamen alle aus dieser Bibel. Diese Bibel, die da oben steht, die meine Mutter mir gegeben hat. Und dann fing ich an, in der Schrift zu suchen. Und bei Johannes 17 habe ich angefangen. Und ich wusste von der Schrift, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dem Moment, wo Johannes 17, Vers 3 gefunden habe, war ich so begeistert. Dachte ich, hier ist diese Autorisierung, hier ist diese Berechtigung. Und sofort habe ich Gott gebeten, dass das in meinem Leben Wirklichkeit wird. Denn ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also habe ich darum gebetet. Und ich habe es wirklich gesucht und danach und wirklich darum gebeten. Aber nichts ist passiert. Ich war nicht in seiner Gegenwart. Und ich hatte immer noch keine Telefonverbindung mit Gott, die in beide Richtungen funktioniert. Ihr kennt mein Zeugnis. Was macht man dann? Gibst du dann auf? Ich habe alles versucht. Und kein anderer wusste, was Johannes 17, Vers 3 war. Die wussten noch nicht mal, dass es existiert. Und dann war ich an diesem Punkt der Frustration.
Because I told the Lord, I said,
Ich habe gesagt, Herr, du weißt, ich liebe dich und ich möchte dich einfach nur kennen. Und du hast mir die Berechtigung gegeben. Aber ich habe alles versucht, was hier steht, aber ich habe einfach, es hat nicht funktioniert. Und dann war ich so frustriert. Und die meisten Leute sagen, ach Herr, dann übergebe ich das einfach dir. Das ist so typisch, dass das jeder sagt. Und dann warten sie auf Gott, dass er irgendwas tut. Und Gott wartet darauf, dass du irgendwas tust, weil das Problem nie bei Gott liegt. Und dann verändert sich gar nichts. Aber Gott in seiner Gnade hat wirklich geschützt, dass der Teufel diese Gedanken nicht in meinen Sinn gebracht hat. Denn der Teufel ist es, der das macht. Aber stattdessen habe ich gesagt, Gott, ich habe alles gemacht, was ich weiß, was ich tun kann, aber es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum du mir diese Gabe gegeben hast. Das habe ich Gott oft ehrlich gesagt als Baby. Gott, wenn ich du gewesen wäre, ich hätte mich einen Kopf kürzer gemacht. Aber du hast es nicht gemacht, du hast mich einfach geliebt. Und du hast mir diese Gabe gegeben. Ich weiß nicht, warum. Du hättest irgendjemand aus dem Universum nehmen können. Warum willst du mich kennen, der so rebellisch war über so viele Jahre hinweg? Was auch immer der Grund ist, du musst scheinbar diese Beziehung zu mir wollen. Sonst hättest du mir diese Gabe nicht gegeben. Also wenn du es doch willst und du siehst mein Herz und du weißt, dass ich es auch möchte, aber ich habe es immer noch nicht, dann muss bei einem von uns beiden das Problem liegen. Das habt ihr schon mal gehört. Aber ich war zumindest klug genug, dass ich wusste, das Problem liegt nicht bei ihm. Und dann wusste ich aber immer noch nicht, warum bei mir das Problem liegt. Und ich habe dann keine Entschuldigung vorgebracht. Ich habe einfach gesagt, Herr, offensichtlich muss es Bedingungen geben, um das empfangen zu können. Ich weiß aber nicht, was die Bedingungen sind. Aber du, Herr, weißt es. Und das bitte ich jetzt. Ich möchte, dass Johannes 17, Vers 3 sich in meinem Leben erfüllt. Und wenn es da irgendetwas in meinem Leben gibt, was hindert, dass ich das haben kann, zeig es mir. Oder wenn es irgendetwas gibt, was ich tun soll, was ich noch nicht tue, zeig es mir. Herr, ich werde jeden Moment, den ich nur habe, vor dir verbringen und danach suchen, bis da keine Gründe mehr sind. Und ich in deiner Gegenwart leben kann und mit dir kommunizieren kann. Und Herr, schone mich nicht, selbst wenn ich weine. Das muss so geschehen. Ich werde vor dir bleiben, bis das geschehen ist. Und das war mein Gebet. Und das ist das, was er getan hat. Und Shirley kann euch das erzählen. Ich musste zur Arbeit, aber so wie ich von der Arbeit zurück war, habe ich nur einfach da in der Schrift gesessen und gesucht und oft hat Shirley Essen gemacht und mir das einfach nur gebracht. Und ich habe gelesen bis zu der Zeit, wo ich schlafen gegangen bin. Und das habe ich jeden Tag gemacht. An Tagen, wo ich nicht gearbeitet habe, habe ich 16 Stunden im Wort gelesen, nur nach Antworten gesucht. Es war noch nicht, es lief noch nicht perfekt, aber ich war in der Lage, in seine Gegenwart zu kommen. Und ich konnte, das war dann für mich bewiesen, dass das möglich ist. Petrus konnte es, Johannes konnte es, andere konnten es. Aber ich hatte noch Zweifel, dass ich es tun konnte, weil ich mich unwürdig gefühlt habe. Aber Petrus und Johannes waren auch unwürdig. Aber als ich merkte, dass ich da hinkommen konnte und vielleicht eine Minute in seiner Gegenwart bleiben konnte, dann war das für mich Beweis genug, dass ich hineinkommen kann in Gottes Gegenwart, ich selbst. Und bei dem Zerbruch waren es ja auch mehrere Minuten, vielleicht 2 oder 3 oder 4. Das heißt, es war mir Beweis genug, dass es für mich möglich ist. Und vielleicht nach 1 oder 2 Minuten würde irgendwas passieren. Und ich habe seine Gegenwart verloren. Ich wusste nicht, warum, aber ich habe mich sofort gedemütigt. Und ich wusste nicht, was es ist, aber ich habe Buße getan. Ich sagte, Herr, irgendwas scheine ich falsch gemacht zu haben. Und er hat mir dann vergeben. Und ich habe seine Gegenwart wieder gespürt. Und so wie ich seine Gegenwart wieder gespürt habe, habe ich ihn gefragt. Manchmal konnte ich am Anfang noch nicht direkt was hören. Dann habe ich wieder angefangen zu lesen und der Heilige Geist hat mir irgendetwas gezeigt. Und dann wusste ich, dass es passiert. Oder ich habe überlegt, was war das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich die Gegenwart verloren habe. Und, und dann konnte ich den Heiligen Geist fragen durch das Zeugnis des Geistes. Wenn es die und die Sache war, dann lass mich dein Zeugnis führen. Und dann konnte ich Buße tun und dadurch entstand ein Prozess. Und ich will das jetzt nicht weiterzählen, weil ihr habt das schon alle gehört. Und das war der Anfang meiner Reise, die Dinge zu erforschen, aus denen aus Gottes Reich sind. Ich wusste noch nicht, was es war. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tat. Wir brauchen die benutzen, diesen Ausdruck. Wenn wir vorausschauen, dann sehen wir vielleicht noch so ein dämmeriges Bild. Und wenn wir zurückschauen, dann sehen wir klar. Ich hatte damals noch keine Ahnung, was da passierte. Aber alles, was ich vor mir hatte, und es war das, wonach ich gebeten habe. Ich habe nicht ein halbes Dutzend von Dingen gebeten. Oder so Nummer 10 oder Nummer 15. Ich hatte nur ein Ziel. Und das ist ein großer Unterschied. Und alles, wonach ich von Gott gesucht habe, alles, was ich nicht tun sollte, wollte ich aufhören. Und alles, was ich tun sollte, wollte ich tun. Also ob er mir jetzt durchs Wort zeigt oder er direkt spricht oder ich irgendwas gedacht habe, seine Gegenwart verloren habe. Und dann habe ich den Heiligen Geist gefragt, war es das oder war es das nicht? Und dann habe ich das weiterentwickelt. Das war mein ganzer Fokus. Am Anfang musste ich meine Gedanken beobachten. Denn was der Heilige Geist hochbringt, oder manchmal direkt, oder wenn ich irgendwas getan hatte, dann hat er mich überführt. Oder wenn ich irgendetwas hätte nicht tun sollen und ich hätte es tun sollen, dass er mir das sagt. Aber dieser Prozess, den er brachte als Lehrer, was mir zumindest jemand gesagt hatte, es war gut, dass mir jemand gesagt hatte, wie man die Bibel liest mit dem Heiligen Geist als Lehrer. Und Jesus ist der Herr. Und ich habe damit erwartet, dass er mir Antworten gibt, wie ich Johannes 17, Vers 3 in meinem Leben lebe. Ich wollte nicht Prediger sein. Ich wollte nur dieses eine. Und ich wollte das klarstellen. Denn viele von euch haben verschiedene Motive. Das ist nicht euer Hauptmotiv und das ist euer größtes Problem. Ihr wollt das duplizieren oder nachmachen, was ich getan habe. Aber ihr wollt nicht duplizieren, das, was ich gemacht habe, um dahin zu kommen. Und ich sage euch, andere Gründe reichen nicht. Folgendes wollte ich, und das zu tun, was er sagt, und warum ich das wollte, nämlich einfach nur, um ihn zu kennen. Und das ist der einzige Grund war, weil ich ihn so liebte. Und ich wollte den kennen, den Gott, der Liebe ist. Und jetzt, und dann hat der Heilige Geist mir Dinge gezeigt, die gar nicht sich so toll anfühlen, auch nicht nach Liebe anfühlen. Hör das auf, lass das sein. Und das sah nicht wie viel Spaß aus. Und er hat mir auch nicht viel erklärt. Aber ich habe mich erinnert an das, was ich Gott versprochen hatte. Und egal, ob es dann Sinn ergab oder nicht, ich habe meine Gedanken unter Kontrolle gebracht, denn Satan brachte mir auch Gedanken. Das, wo ich Gott in Frage stelle oder gekränkt bin. Aber diese Gedanken habe ich gefangen genommen und habe einfach das getan, was Gott gesagt hat und habe nicht gezögert. Denn wenn er irgendetwas gesprochen hat, wenn ich dann gezögert habe, und dann konnte Satan kommen und einen negativen Gedanken hineinbringen. Und deshalb durfte ich ihm gar nicht die Chance geben, irgendwas zu sagen. In dem Moment, wo der Herr etwas gesagt hat, habe ich es sofort gemacht. ohne überhaupt nachzudenken. Einfach getan, was er gesagt hat. Und sofort war der Heilige Geist am Fließen. Und ich habe einfach gebeten, dass er mir durch sein Zeugnis bestätigt. Und der Heilige Geist würde sich dann auf mir bewegen. Und dann habe ich sofort das Nächste gemacht. Und ich habe nicht angefangen zu denken, was soll das jetzt bedeuten? Oder dann kamen Dinge, die schwerer wurden. Als ich dann wusste, wie ich Gott zeige, dass ich ihn liebe, und er gesagt hat, wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Das habe ich zwar am Anfang nicht verstanden, aber ich habe angefangen, seine Gebote zu halten, aus diesem Grund, weil ich ihn liebe. Und als ich anfing, es aus diesem Grund zu tun, konnte ich spüren, wie seine Liebe zurückkam. Und auch wenn ich es nicht verstanden habe, aber das, was in Galater steht, dass wir sehen und ernten, in dem Moment, wo wir sehen, ernten wir, konnte ich spüren, wie die Liebe Gottes in mir wuchs. Und jetzt wurde es wieder schön und machte Spaß. Dann habe ich erkannt, dass wenn Gott mir schwerere Aufträge gab, und wenn ich das sofort getan habe, was er mir gesagt hat, dann war seine Antwort der Liebe einfach noch stärker in mir. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann wusste ich, du erntest, was du säst, aber wenn du mehr säst, erntest du auch mehr. Und das heißt, wenn die Aufgabe schwerer war, dann wird auch umso mehr Liebe. Dann werde ich mehr Liebe investieren, aber dann bekomme ich auch mehr Liebe zurück. Und das habe ich geprüft und er hat es bestätigt. Und dann habe ich ihn buchstäblich darum gebeten, dass er mir schwierigere Aufgaben gibt. Und wenn du da erstmal mit anfängst, dann schluckst du vielleicht am Anfang erstmal. Aber ihr könnt nicht ahnen, wie massiv schnell sich mein Leben verändert hat in der Zeit. Das sage ich nicht, um mich zu erheben. Aber mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung, da waren so viele Dinge an einem Tag, die Gott in mir verändert hat. Altes, was aufgehört hat und Neues, was neu hineingelegt wurde.
Dining room table there, write down all the things that I processed. He showed me, I repented of it, and this is what I'm going to do, and I put this the date he gave it to me, and I go back and check those and make sure I'm following through, not letting that back in, and I'm still doing what I'm supposed to be doing instead of that. So I kept a close monitoring on this, then, so that now I now have that. That actually has passed away,
and then,
it has become new.
Habe ich angefangen, die Dinge, die Gott mir gezeigt hat, wirklich zu beobachten, also zu monitoren, sie wirklich im Fokus zu haben, dass ich wusste, dass das Alte wirklich vergangen ist und das Neue hier gekommen ist. Ich habe dann einfach immer schnell Buße getan, war sofort wieder in der Gegenwart Gottes und habe ich den Herrn gefragt, was ist da passiert, sodass der Teufel nicht mehr zu mir reden konnte, weil ich in seiner Gegenwart war. Und dann konnte der Heilige Geist zu mir reden. Und dann konnte ich eine Gewohnheit nach der anderen brechen. Dann habe ich eins nach dem anderen angegangen. Ohne wirklich verstanden zu haben, wie das funktioniert oder wie das möglich ist. Ich hatte keine Ahnung, warum das so ist oder wie das so funktioniert. Und ich hatte es einfach nicht so, wie ich es wollte. Und ich habe viele Dinge einfach verarbeitet. Aber je mehr Dinge ich umgesetzt habe, am Anfang konnte ich vielleicht nur eine Minute in seiner Gegenwart bleiben. Und dann wollte ich mindestens 5 Minuten in seiner Gegenwart bleiben. Und dann kam wieder vielleicht irgendetwas, wie der Teufel mich herausgezogen hat. Und dann habe ich den Heiligen Geist gebeten und er hat mir 2, 3 Dinge gezeigt. Und dann konnte der Heilige Geist mir Gründe zeigen, warum ich rausgekommen bin. Dann habe ich gedacht, wenn ich 5 Minuten bleiben kann, warum kann ich nicht 15 Minuten bleiben? Es gibt nur Gründe und ich habe den Heiligen Geist gebeten, dass er mir die Gründe zeigt. Und dann hat er mir gezeigt, wie ich 15 Minuten bleiben kann in seiner Gegenwart, ohne zu sündigen und rauszukommen. Und irgendwann wurde mir klar, dass nur Sünde mich rausbringt. Und das war so ein großer Durchbruch, als ich das gesehen habe. Eine einzige Sache kann uns Gott aus Gottes Gegenwart rausbringen, und das ist Sünde. Das muss nicht Sünde sein, wovon du bewusst bist, dass es Sünde ist. Und es sind manchmal Dinge, wo du denkst, sie sind was Gutes. Und das sind oft die allerschwierigsten, weil der Teufel kommt dann mit Dingen, die richtig aussehen, also Wege, die richtig erscheinen. Und ich habe gedacht, das sind die richtigen Dinge. Und ich habe es einfach gemacht, aber ich habe seine Gegenwart verloren aus irgendeinem Grund. Aber ich habe keine Entschuldigung vorgebracht. Es musste Sünde sein. Ich war völlig überzeugt, ohne einen Zweifel, wenn ich rausgekommen bin aus seiner Gegenwart, dann habe ich gesündigt. Nicht, und das hilft nichts, wenn ich denke, das war doch was Richtiges. Dann, wenn ich rausgekommen bin aus seiner Gegenwart, dann hatte ich keinen Zweifel, dass es dann Sünde war. Dann bin ich einfach sofort, bis ich erkannt habe, ich habe die Herrschaft übernommen. Und dann habe ich schnell Buße getan, bin schnell wieder hineingekommen. Und dann hat mein Glaube war freigesetzt, dass ich damit gerechnet habe, dass ich eine Antwort bekomme, weil ich diesen kindlichen Glauben hatte zu Gott. Ich habe diesen kindlichen Glauben angefangen. Und dann gab es keinen Zweifel in mir, Gott wird mir eine Antwort geben. Und ihr fragt oft, ganz oft, Fragen, aber keinen Glauben, dass ihr eine Antwort gebt. Ihr denkt, weil ihr nicht perfekt seid, weil ihr das noch nicht gemacht habt und das noch nicht gemacht habt. Gott hat mir Glauben gegeben. Und ich habe einfach meinen Glauben an ihn gesetzt. Ich habe den Glauben auf ihn gesetzt. Was auch immer er wählt. Und damit möchte ich jetzt schließen. Und ich habe mich wirklich entschlossen. Er ist der Herr. Er wird meine erste Liebe sein. Und ich werde ihm vertrauen von ganzem Herzen. Und ich kann nicht anzweifeln, was er sagt. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu analysieren. Ich kann es prüfen mit dem Zeugnis des Geistes, um zu wissen, dass es Gott ist. Aber ansonsten werde ich nicht eine Sekunde damit verschwenden, das zu versuchen zu analysieren, ob das jetzt klug ist oder nicht, ob es das Richtige ist zu tun. Und ich denke nicht darüber nach, wie schwer es ist. Ich war entschlossen, dass der Teufel nicht mehr reinkommen kann, um mich zu täuschen. Ich bin entschlossen zu gehorchen, bevor der Teufel überhaupt den Zugang hat, irgendwas sagen zu können. Das heißt, der Teufel wusste, er kann mich nicht zum Zögern bringen oder hinauszögern, dass ich das mache. Meine Antwort ist immer sofort, ja, Herr, und dann frage ich sofort, was soll ich als nächstes tun und mache exakt das, was er mir gesagt hat, frage ihn, wie ich das machen soll. Ich gehe nicht dahin zurück, dass ich mir überlege, wie soll ich das jetzt umsetzen. Ich sage, Herr, ja, ich mache es und was soll ich jetzt als nächstes tun? Und dann gibt er mir eine Anweisung und dann mache ich das und dann sage ich wieder, was möchtest du, was ich jetzt als nächstes tue? Und es ist jetzt schon in meinem Herzen, das Ja für seine Antwort ist schon da, bevor er überhaupt das Nächste gesprochen hat. Und das hat das Ganze enorm beschleunigt. Und da stand ich jetzt und an der Stelle wollen wir erstmal schließen. Und an der Stelle fing es an, Spaß zu machen. Denn der Herr begann, es waren wie eine Reise mit ihm und dem Heiligen Geist. Pionieren und erforschen und herausfinden die Dinge seines Königreichs und seiner Geheimnisse im Neuen Testament. Nur diese Gedanken waren mir vorher nie gekommen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, das war es, das, was ich getan habe. Das war das, was er mit mir oder durch mich gemacht hat. Und hat mir erlaubt, Dinge sehen zu können. Und da gehen wir morgen in der nächsten Session weiter hinein. Und das war begeisternd für mich. Und das wünsche ich mir für jeden von euch, der irgendwo überall auf der Welt zuhört. Diese Reise. Ich liebe diese Reise. Und du musst es auch empfangen. und verstehen, was der Herr tun möchte. Und ihm zu erlauben, dass er dich zurüstet für die Reise. Und es ist frustrierend, wenn du nicht die richtige Ausrüstung hast, wenn du etwas versuchst zu tun. Und ich habe begonnen bei dieser Ausrüstung, um fähig zu sein, Dinge tun zu können. Ich konnte hineinkommen in seine Gegenwart, ich konnte ihn hören, ich konnte testen, was er sagt. Ich konnte ihm vertrauen mit meinem ganzen Herzen. Das sind die grundlegenden Dinge. Aber wie lange dauert es, bis ihr da seid? Und manche von euch verbringen schon Jahre, Dinge zu tun, die bei mir in der ersten Woche waren. Die waren nicht, weil ich besonders geistig war, sondern weil ich einfach mal entschlossen war. Und ich bereue nicht einen Moment davon. Und selbst die Dinge, die ich damals nicht verstanden habe, und habe nie gesagt, oh, das ist jetzt aber tough.
Wow. Because I understand. Because it didn't seem like it should be necessary.
Am Anfang sah das nicht nötig aus. Aber ich habe mich entschieden, ihm einfach zu vertrauen. Und weil ich mich entschieden hatte, ihm zu vertrauen, auch dann Dinge zu tun, wenn ich sie nicht verstehe, da hat er angefangen, mich nicht nur als Diener zu behandeln, sondern auch als Sohn und als Freund. Und seinem Freund erklärt er dann auch Dinge, warum. Und ja, oder eine ganze Zeit lang später hat er mir dann die Dinge erklärt, warum er Dinge vorher gemacht hat. Und dann konnte ich ein Stück mehr verstehen, wie die Dinge in seinem Reich funktionieren. Und da konnte ich gar nicht mehr abwarten, bis ich das Nächste erforschen darf in seinem Reich. Und dann möchte er, dass wir etwas Neues erforschen und entdecken in seinem Reich. Und das wünscht er sich für jeden, der sein Kind ist. Und diese Reise sollte eine Freude sein. Und die ist nur da für seine Kinder. Und Satan versucht, so viele von Gottes Kindern zu berauben. Aber es ist so ein wunderbarer Teil, wachsen zu können.
Es ist ein
Wenn du aufgewachsen bist, da waren tolle Dinge und da waren aber auch negative Erfahrungen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich habe das genossen, weil ich ganz am Schluss sehen konnte, wie in einer kurzen Zeit ich gewachsen bin.
Amen.
An der Stelle stoppen wir.